Herzlich willkommen zum mittlerweile achten Eintracht Frankfurt Podcast. Heute wieder in der etwas größeren Runde. Mit dabei heute die Alex.
Hallo.
Und der Sebastian.
Hallo.
Ja, viele spannende Themen haben wir auf unserer Liste stehen. Fangen wir vielleicht mit dem naheliegendsten an. Der Rückblick auf unser Spiel am Samstag gegen Vizekusen. Ergebnis ist, denke ich, bekannt. 3-2. Wer von euch war im Stadion? Wahrscheinlich beide, oder?
Ja, natürlich.
Natürlich. Ja, erzählt mal so ein bisschen, wie war es denn? Ich konnte es mir ja leider weder live noch im Stadion, also weder live im Fernsehen noch im Stadion angucken, sondern musste mich auch dieses Mal wieder mit der Wiederholung begnügen.
Also mein Eindruck war, dass es wieder mal ein echt gutes Spiel war. Ich glaube, das wurde oft genug jetzt auch geschrieben in den Zeitungen in den letzten Tagen. Die Eintracht hat wirklich richtig Gas gegeben. Man hat wirklich erkannt, dass sie das Spiel gewinnen wollte. Ich fand es ein bisschen unglücklich, obwohl das Unentschieden zur Halbzeit war wohl gerecht, so wie es dann gekommen ist. Auch wenn die Eintracht, glaube ich, da doch ein bisschen überlegener war. Leverkusen kam nicht so ganz ins Spiel, war natürlich schon deutlich besser als in dem Spiel gegen Schalke vorher. Aber zumindest in der ersten Halbzeit haben sich da zwei Mannschaften wirklich auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Level getroffen, sodass das 1-1 dann doch, fand ich, gerecht war. Und ja, in der zweiten Halbzeit fand ich, war die Eintracht deutlich besser als Leverkusen. Ne? Leverkusen hat wirklich nur von den Aktionen vom Kießling gelebt. Und für meine Fürhalten ist es ein verdienter Sieg gewesen für die Eintracht. Absolut verdient.
Also da bin ich ganz klar bei dir. Ich glaube auch, dass wir verdient gewonnen haben. Das waren zwar ein paar ganz schön brenzlige Situationen noch dabei, wo es auch durchaus hätte anders ausgehen können. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir eigentlich ja 4-2 gewonnen hätten. Weil das Tor vom Altintop, das war ja mal gerade überhaupt kein Abseits.
Nee, war es nicht. Ich meine, wenn das Ausgang wäre, wenn man echt gut auch gut gekontert und dann auch gut nach vorne gespielt, wenn man jetzt 4-2 oder wenn wir schon für Altintop das Tor vorher gemacht hätte, wenn es gegolten hätte, hätte Leverkusen dann noch mehr aufmachen müssen und dann hätten wir vielleicht auch noch früher dann den Schlusspunkt dann wirklich setzen können und vielleicht mal eins draufsetzen können. Aber was mir echt gefallen ist, das war ein Spiel von zwei Mannschaften, die wirklich mit offenem Visier gespielt haben. Ja, das ging hin und her, hoch und runter. Und also es war wirklich sehr ansehnlich. Und es war jetzt nicht so, dass Leverkusen jetzt irgendwie schlecht gespielt hätte. Beim Bayern-Spiel hat man den Eindruck, dass die Bayern ja deutlich unter ihrem Niveau gespielt haben und die Eintracht deshalb ihr Spiel aufziehen konnte. Aber hier war es wirklich so, dass die Eintracht wirklich mit einer Top-Mannschaft mitgehalten hat. Und ja, deshalb auch verdient gewonnen hat.
Ja, ich glaube, das war auch mal ganz wichtig. Bei Bayern, da hat auch jeder noch gesagt, ja, die Bayern, die waren ja auch schlecht und deswegen kam einem die Eintracht so gut vor. Dann kam danach der Sieg gegen Bochum, wo auch jeder gesagt hat, naja, die Eintracht war schon gut, aber es war ja nur Bochum. Und das war jetzt, glaube ich, das erste Spiel, wo auch jeder die Anerkennung bekommen hat, die sie sich verdient haben. Das war ein gutes Spiel und das zum dritten Mal in Folge gegen einen Gegner, dem man jetzt auch keine Schwäche andichten konnte.
Nee. Wirklich. Ja, und es definitiv. War auf jeden Fall eine richtig gute Mannschaftsleistung. Ja, es war nicht so, dass man sagen könnte, dass es jetzt einer alleine gerissen hätte und der das wirklich das Spiel entschieden hätte. Es war wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung mit ein paar Sternmomenten von bestimmten brasilianischen Spielern, die wir im Team haben. Aber im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg der kompletten Mannschaft.
Komm, Sebastian, ja, sag einmal den Namen. Ich will ihn einmal von dir hören.
Ja, also ich habe schon gesagt, ich erkenne das neidlos an. Ja. Das Tor von Caio, das war, ich habe das ja auch in meinem Blog beschrieben, das war wirklich unglaublich. Und also das, was mir in Erinnerung bleibt, ist wirklich der Moment, wo das Ding unter die Latte einschlägt. Und normalerweise ist es ja so, dass es dann wirklich kollektiver Jubel ausbricht in der Kurve und alle dann extrem ausrasten. Aber hier war es so, dass es wirklich für einen Bruchteil von einer Sekunde einfach total still gewesen ist. Und jeder hat sich nur ungläubig in die Augen geguckt und sich gefragt, was das jetzt für ein Schuss war, ja, weil ihn keiner so einschätzen konnte. Und ja, und dann ging das erst richtig los, ja, dann komplettes Ausrasten. Und also das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben und das habe ich vorher noch nie erlebt, dass es wirklich so eine ungläubige Situation gibt.
War dir sofort klar, dass er drin war?
Nee, gar nicht. Also ich habe das auch nicht gecheckt. Ich habe noch gesehen, dass er an die Latte gesprungen ist und dann war aber die Sicht irgendwie verdeckt und keiner hat gejubelt und keiner wusste wirklich, war der jetzt drin, war der nicht drin und dann auf einmal ging es dann los. Ich habe aber erst gesehen, wie das Tor wirklich dann gefallen ist und wo hinter die Linie aufgeschlagen ist, habe ich erst eine Wiederholung auf dem Würfel gesehen.
Ja, das war
Ja,
auch
so
beim
richtig
Fernsehen
gesehen habe ich
irgendwie.
auch erst im Fernsehen, als du
Ja.
dann mal wirklich die Flugkurve sehen konntest, die das Ding genommen hat. Das kriegst du ja im Stadion gar nicht so mit, zumal wenn du
Ja.
direkt davor stehst. Aber wenn du das im Fernsehen anguckst, wie der Ball geflogen ist und was der für eine Wucht gehabt haben muss, das ist schon ein Traum.
Also ich habe das gesehen, ich stand ja genau hinter dem Tor und habe das gesehen, dass der Ball so ein bisschen, er wirkt so nach links, rechts und so ein bisschen nach oben und unten immer gegangen ist. Aber du konntest es, also wo der geschossen hat, ja, da hast du schon gesehen, das war also ansatzlos, aber wo der dann wirklich abgezogen, hast du schon gesehen, es gibt ein Brett, was der da drauf setzt. Und er hat ja vorher auch schon zweimal knapp daneben geschossen, beziehungsweise einmal hat der Adler ja gut gehalten bei einem Freistoß. Und da hast du schon gesehen, dass der gefährlich wird, aber also dass der irgendwie noch da einschlägt, ja, und dann so unter die Latte. Und ja, ich habe nochmal eine Zusammenfassung später nochmal gesehen und da hatte dann auch der Kommentator gesagt, ob es jetzt was zu halten gäbe für den Adler und schließlich wäre Nationaltöte. Aber also für mein Dafürhalten war der einfach unhaltbar, weil der nicht zu berechnen ist, der Schuss. Der ist einfach so krumm da angeflogen gekommen und so hart geschossen, hat keine Chance gehabt.
Ja, also ich
Vor
glaube
allen Dingen
wirklich
wurde er
nicht,
auch.
der
Entschuldigung.
Adler hatte da keine Chance. Das Ding hat sich wirklich einmal komplett in alle Richtungen bewegt und gab ja auch diese sag schon, im Heimspiel-Interview mit Skibbe, wo er auch dazu befragt worden ist, was so die Schusstechnik und das alles angeht und ob das im nächsten Jahr mit dem Einheitsball besser werden würde. Und sein Kommentar dazu war dann nur, egal mit welchem Ball Kayo schießt, das Ding flattert so dermaßen, das kriegst du nicht unter
Ja,
Kontrolle.
das sehe ich auch so. Also
was
kannst du
natürlich auch
nicht.
krass ist, wo der die Kraft herholt. Es ist ja auch nicht so, dass der den Ball irgendwie sich vorgelegt hat und einen halben Kilometer ausgeholt hat, um aus der Entfernung Kraft zu produzieren. Das war ja nahtlos vom Laufen, ist es in den Schuss übergegangen. Du hast ja gar nicht gesehen, dass der ausholt und dass da jetzt eine Granate angeflogen kommt. Von daher glaube ich, dass der Adler auch einigermaßen überrascht war, dass überhaupt was kommt.
Ja.
Definitiv. Auch wenn du dir anguckst, man konnte das im Fernsehen schön sehen, wenn Kayo das Ziel anvisiert, er hebt einmal kurz den Kopf, guckt und dann siehst du sofort, wie der Kopf wieder nach unten geht und er den Ball anguckt und es wird eine fließende Bewegung. Also das ist schon, glaube ich, schwer zu lernen. Sowas kannst du oder kannst du nicht.
Ja. Also ist eine astreine Schusstechnik, kannst nichts sagen. Und was Jalix auch gesagt hat, ja, dass es wirklich ansatzlos ist. Er macht einen kurzen Schritt nach vorne, guckt und haut einfach drauf und dann da denkst du gar nicht dran, dass er so hart einschlagen könnte, der Ball.
Ja.
Wenn man es nicht gesehen hätte.
Ja, aber die anderen Tore waren ja jetzt durchaus auch nicht schlecht. Ich meine, okay, der Elfmeter von Theber,
Puh.
ja.
War ein bisschen umdrehen. Als ich gesehen
Ja.
habe, wer zum Elfer geht, da wurde mir aber auch erstmal Angst und Bange. Und da hatte ich, wenn ich ehrlich bin, das auch gedanklich schon abgehakt.
Das, glaube ich, ging in der Mehrzahl so. Von den Leuten, die um mich herum gestanden haben, war das genauso. Und man konnte es nicht erkennen, wer schießt und wo man dann den Teber gesehen hat. Ich meine, dass er gut schießen kann und dass es ein erfahrener Spieler ist, ja, ich glaube, das ist unbestritten. Aber dadurch, dass er halt bis jetzt zumindest im Offensivspiel noch nicht so viel zeigen konnte oder nicht so viel gezeigt hat, hatte da, glaube ich, jeder ein bisschen Bedenken, ob der Ball wirklich reingeht, ob er da die Nerven hat. Aber gut, dass wir uns geirrt haben, war gut geschossen. Nadler verladen, einwandfrei.
Ja, ich
Weil
glaube,
ich
das
sagen
war
muss,
generell auch
Theber hat
sein
mir
Rücken der
auch
Besten gespielt.
ausnahmsweise in dem Spiel gut gefallen. Also ich war echt erstaunt, nachdem wir ja so viel über ihn gemeckert haben. Die 30 Minuten, die ersten, wo er wirklich gekämpft hat, gelaufen ist, fand ich ihn sehr gut.
Ja, aber ich glaube das, ich habe das auch so empfunden, dass er gut gespielt hat. Aber ich glaube, dass das einfach auch der Aufstellung zu zollen ist. Dadurch, dass der Meier neben dem Theber gespielt hat, jetzt kommen wir zum Punkt, und das meint er wirklich ernst, ja, dass der Meier, dass es eine klare Aufgabenteilung ist, dass der Meier wirklich für das Offensivspiel zuständig ist, das kann er das Spiel von hinten aufziehen und der Theber wirklich für das Defensive zuständig ist, weil das hat er bewiesen, dass er da wirklich stark ist, ja, den Ball zu erobern vom Gegner. Das Problem ist, wenn er einmal den Ball hat, weiß er nicht, was er damit machen soll. So kommt es zumindest an. Und wenn er da so einen hat wie der Meier, und dann glaube ich, die zwei harmonieren doch ganz gut. Oder haben sehr gut harmoniert jetzt in dem letzten Spiel. Also ich habe wenig Offensivaktionen vom Theber gesehen. Es war immer so der Meier, der wirklich mit nach vorne gegangen bin und die Bälle dann verteilt hat. Und insofern war das doch eine gute Leistung da.
Ja, stimmt schon. Also Theber war in erster Linie derjenige, der hinter den Leverkusenern hergelaufen ist und sich den Ball irgendwo geholt hat. Das stimmt schon, ja. Das hat er auch
Also
wirklich ordentlich gemacht.
Also ich finde, das ist wirklich das, was der Skibbe jetzt wirklich gemacht hat in den letzten Spielen, dass er den Meier nach hinten gezogen hat, dass er den Kayo wirklich von Anfang an in offensive Rolle bringt. Wohl wissend, dass der Kayo natürlich defensive Schwächen hat, ja. Aber sich das gar nicht, die gar nicht unbedingt braucht in der Defensive, dass er gar nicht mit nach hinten gehen müsste, so weit, so tief nach hinten gehen muss, weil der dann Theber, Meier oder dann Schwegler, wenn der fit ist, dann spielen. Ich glaube, das ist ein guter Schachzug gewesen und das hat im Spiel sehr gut getan. Und also der Meier gefällt mir hinten auf einer Doppel-Sechs wesentlich besser als irgendwo vor einem Sturm, wo er immer verloren war, beziehungsweise irgendwo im offensiven Mittelfeld, wo er sich immer ja, wie der Nikolo, nicht wie der Nikolov, wie der Liberopoulos den Ball halten muss und dann warten muss, bis Spieler nachrücken und dann einfach nur verteilt. Also das war wenig offensiv, wenig effizient, so wie sie jetzt spielen, der Meier nach hinten, den Kayo in die ins offensive Mittelfeld. Ich glaube, das ist die beste Lösung für alle.
Amen.
Amen.
Ja, was haben wir noch an Aktionen, die wir aus dem Spiel erwähnen sollten? Altintop.
Hallrück 4, Mike Franz.
Ja, Mike Franz
Das
auf jeden Fall.
passt ja wie, ja, passt mal überhaupt nicht zusammen. Der rabiate hinten alles weggrätscht, lässt sich auf einmal vorne vorm Tor fallen. Im Stadion sah es richtig geil aus, wie ich es im Fernsehen in der Wiederholung gesehen habe. Da sah es dann auch nicht mehr ganz so filigran aus. Aber da haben wir echt Glück gehabt.
Ja.
Ja,
Ah, gut
definitiv.
gemacht, Francinho. Also wirklich eine gute Aktion. Ich muss sofort, als das Tor gefallen ist, muss ich sofort an den Christoph Preuß denken, der das Tor gegen die Bayern geschossen hat. War ja von einer ähnlichen Position, ein bisschen weiter weg, aber so auf der gleichen Seite. Und das war so ein leichtes Déjà-vu. Aber ich meine, da musst du auch erstmal stehen, ja, wo der Franz dann steht. Und
Dingen, der stand komplett frei, ne? Da
der
war
stand komplett
kein
frei.
bei den.
In der Leverkusener am Innenpfosten stand noch einer. Der ist nicht rausgelaufen. Das ist kein Abseits deswegen. Da musst du auch erstmal dann hinlaufen, ja, das sehen, dass der da stehen bleibt auf der Linie. Dann sich einfach vor dem Abwehr stellen und das Ding da mit dem Rücken reinmachen. Und ich meine, ob er den jetzt hundertprozentig trifft oder nicht, ja, das ist wurscht. Wahrscheinlich, wenn er hundertprozentig getroffen hätte, wäre direkt dem Adler in die Arme geflogen. So war alles okay.
Ja, allein die Dreistigkeit, sich da vorne hinzustellen und so eine Aktion zu probieren, da gehört schon einiges dazu.
War aber auch gut gesehen vom Meier. Also der Meier, der war ja wirklich zugestellt von 4, 5 Leuten. Und da noch das Auge dafür zu haben, aus dem Augenwinkel zu sehen, was der Franz da gerade plant, wo er hinläuft und den Kopfball, ich glaube schon, dass das platziert und absichtlich reingeköpft war und nicht so ein Zufallsding. Also da musst du halt auch den Überblick behalten und trotz des um dich rum ein Leverkusener Gewusel ist, sehen, was gerade in deinem Rücken passiert,
Ja.
war schon gut.
Also insgesamt die ganzen Standards, ja, die waren alle gut. Ich glaube, das ist ja auch ist aus einer Ecke rausgefallen, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Und das war wirklich jeder Standard, die Ecken kamen alle gut rein, ja, die Freistöße waren alle gut geschossen. Es war immer Torgefahr, immer Alarm im Leverkusener Strafraum, wenn wir einen Standard hatten. Und ich meine, das wissen wir alle, das war schon mal anders gewesen in der Saison und auch in den Saisons davor. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass wir aus Freistößen und aus Ecken da wirklich gefährliche Situationen produzieren können.
Ja, definitiv. Dem Ganzen vorangegangen, oder was heißt direkt vorangegangen, nicht ein bisschen Luft davor war, wie wir vorher ja alle erwartet haben, die 10. gelbe Karte für Mike Franz. Also jetzt im kommenden Spiel darf er wieder zugucken.
Ja, aber also ich habe jetzt relativ wenig Bauchschmerzen, ja. Wenn der Chris jetzt wieder fit ist, es war ja mal, also ich dachte, dass der Chris und der Schwegler ja wohl schon gegen Leverkusen wieder auflaufen würden. Das hieß ja mal so, das war ja mal freitags oder freitags morgens oder donnerstags abends, war es ja noch nicht ganz klar. Aber ich meine, wenn der Chris jetzt wieder in die Abwehr reinkommt, in die Verteidigung und mit dem Sebastian Jung auf der rechten Seite, da bin ich relativ schmerzbefreit, wenn der Kollege Franz einmal gegen Gladbach nicht spielen kann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube ich sogar ein bisschen froh darum bin, weil mir hat die Innenverteidigung gegen Leverkusen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen wie Jammern auf hohem Niveau klingt, nicht wirklich gut gefallen. Also ich glaube, dass der Russo und der Franz extrem abgestimmt waren. Entweder ist der eine nach vorne gelaufen und der andere hinten stehen geblieben oder es war umgekehrt. Die zwei Tore, die wir uns gefangen haben, die wären, glaube ich, vermeidbar gewesen,
Ja.
mit einer besser abgestimmten Innenverteidigung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unbedingt der Franz war oder unbedingt der Russ, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach zwei Alpha-Männchen hinten drin stehen, wo jeder gerne den Ton angeben würde und jeder einen anderen Ton anschlägt.
Also man hat es genau gesehen, wo der Kießling zum Ausgleich getroffen hatte, zum 1-1. Ja, da war das so, dass der Russen einen Schritt nach vorne auf den Spieler machen wollte, der den Ball geführt hat, ist aber nicht energisch rangegangen, sondern ist wirklich nur mit einem Schritt zugegangen. Und in dem Moment spielt der Franz hinten gegen zwei und dann kann man dieser Doppelpass und dann steht der Franz allein hinten gegen zwei und steht auch ein bisschen mehr bei dem anderen, nicht beim Kießling. Und bis er dann beim Kießling ist, hat er natürlich schon dreimal das Tor geschossen. Und da hast du gesehen, dass es wirklich von der Abstimmung in den Innenverteidigung mit dem Franz und mit dem Russ noch nicht so hundertprozentig funktionierte.
Ja.
Ja, ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf den Rest der Verteidigung. Der Sebastian Jung ist ein extrem junger Spieler, der jetzt zwar schon ein paar Spiele gemacht hat, aber ich glaube, dass so Aktionen ihn vielleicht auch ein bisschen irritieren, weil seine Glanzhalbzeit war jetzt die erste Halbzeit auch nicht. Den Fehlpass, den er sich da geleistet hat, ist halt auch die Frage, was macht er da? Das war im Prinzip schon in der linken Spielhälfte. Und dann hast du halt auch immer wieder gesehen, dass es Abstimmungsschwierigkeiten wieder zwischen Russ und Franz gab, in dem Moment, wo der Köhler ganz nach vorne gewetzt ist und der Russ ein Stückchen weiter nach links rüberrücken musste. Hast du auch immer gesehen, dass der Franz da entweder nicht mitgerückt ist oder nicht gesehen hat, was gerade passiert? Also ja, ich fand es in der Defensiven extrem unabgestimmt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir uns die Tore gefangen haben.
Ja, das war so. Ich meine, das sind alles gute Abwehrspieler, ja, gute Individualspieler, aber das war einfach in der Abstimmung, hat es nicht gepasst.
Ja, definitiv. Gehen wir vielleicht nahtlos in den Ausblick auf das Spiel gegen Gladbach rein. Mit der ja etwas veränderten Aufstellung, bedingt dadurch, dass Franz fehlt. Schwegler wohl noch nicht ganz fit wieder ist. Wer fällt noch aus? Spicher ist noch ein bisschen unklar. Das wird sich die Tage noch entscheiden, wenn man das so der Presse entnehmen kann. Chris wird aber wohl wieder auflaufen. Also haben wir da wohl ein paar Änderungen im Vergleich zur Startelf gegen Leverkusen erleben, gerade was den Defensivbereich angeht.
Ja, also ich denke auch, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass er vielleicht dann auch wirklich den Chris in die Innenverteidigung wieder reinsetzt. Das kann ich mir gut vorstellen und ansonsten wird das wahrscheinlich hinten alles so bleiben. Und Chris für Franz rein und nach vorne wüsste ich nicht, was ändern soll. Ich meine, was man wirklich mal ausprobieren kann, ist, ob man vielleicht den Heller mal frühzeitig bringt und den Ochsen ein bisschen schont, je nach Spielstand. Weil ich gehe mal davon aus, dass die Gladbacher wahrscheinlich versuchen werden, schon offensiv zu spielen. Die stehen jetzt irgendwo in der Tabelle, irgendwo in der Mitte. Für die geht es um wirklich nichts mehr. Die spielen nicht gegen Abstieg und nicht mehr um irgendwelche internationalen Plätze. Irgendwie auf dem 12. Platz krebsen die rum. Und mit einem Sieg, oder sagen wir mit zwei Siegen, sind die durch für diese Saison. Und die werden wahrscheinlich alles daran setzen, es wirklich so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Und ich glaube nicht, dass sie sich wirklich in reinstellen und in Ehrfurcht erstarren vor der Eintracht, sondern dass sie wirklich offensiv spielen, dass es ein ähnliches Spiel wird wie das gegen Leverkusen.
Ich glaube, da liegst du mit deiner Einschätzung gar nicht so verkehrt. Was ich nur glaube, also mittlerweile wird es halt richtig schwer, eine Aufstellung hinzubekommen, weil jeder Spieler, der im Moment reinkommt, weil ein Platz frei geworden ist, der empfiehlt sich wirklich für ein weiteres Spiel. Wenn jetzt zum Beispiel der Spischer wieder reinkommt, was machst du denn dann auf links? Also ich glaube, sowohl der Köhler als auch der Korkmaz haben sich gegen Leverkusen sehr gut behauptet. Vor allen Dingen der Ümit, der ist gelaufen wie ein Tier. Und hat sowohl nach vorne als auch mit nach hinten gearbeitet. Also der hat sich schon verdient, auch in der nächsten Woche nochmal zu spielen. Aber einen Köhler rausnehmen, der schießt halt einfach sehr geile Ecken. Die Standards, die er reinbringt, sind auch immer schön mit Gefühl geschossen. Da wird es wirklich schwer.
Ja, aber ich meine, das hat der Skibbe ja schon oft genug gesagt. Ja, es ist einfach ein Luxusproblem. Weil es ist kein Luxusproblem, was wir haben, sondern es ist ein gewollter Zustand. Ja, Konkurrenz belebt einfach jedes Geschäft und die stacheln sich gegenseitig an und werden besser. Und ja, ich meine, man hat das ja gesehen, ja, wie gut jetzt wirklich der Sebastian Jung auf der rechten Seite geworden ist. Und das zollt bestimmt auch der Tatsache, dass er da wirklich auch einen harten Gegenspieler intern hat mit dem Mike Franz und die sich da vielleicht auch gegenseitig dann hochpushen. Und ich meine, insofern ist es ja ein guter Zustand. Ja, in anderen Top-Mannschaften, da reden wir schon als Top-Mannschaft jetzt, in anderen Top-Mannschaften ist es ja so, dass du wirklich auf den Positionen, auf Schlüsselpositionen zumindest immer mehr als eine gute Alternative hast. Und wenn das auch bei uns so ist, dann soll das gar nicht so schlecht sein.
Ist mir aber auch gerade durch den Kopf gegangen. Ich meine, nächstes Jahr international, da brauchst du einfach eine Truppe, wo du auf jeder Position auch mal rotieren lassen kannst.
Ja, allein schon durch das erhöhte Pensum wirst du zwangsläufig die wichtigen Positionen doppelt oder sogar dreifach besetzen müssen. Oder Spieler haben, die mal vielleicht nicht 100% ideal auf der Position spielen, aber zu 80% dann wenigstens auf der Position ein vernünftiges Spiel leisten können. Und ich denke, da haben wir zumindest, was jetzt links und rechts angeht, haben wir da durchaus genug Möglichkeiten, wo man da mal ein bisschen durchwechseln können.
Ja, ganz klar, das brauchen wir auch. Also ich meine, wir werden nächstes Jahr im DFB-Pokal deutlich weiterkommen wie dieses Jahr. Dann in der Liga um die Meisterschaft mitspielen, zusätzliche Spiele im Europapokal. Also ich glaube, das wird schon ein hartes Jahr für uns werden. Aber ich sollte jetzt heute Abend kein Bier mehr trinken.
Ich wollte gerade sagen, was du genommen hast, ich will es gleich.
Ich bin jetzt mal im Moment ruhig, ich muss das jetzt gerade erstmal aufschreiben, was die Alex da gesagt hat, dass wir das im nächsten Jahr dann, wenn es dann, entweder wenn es so kommt oder wenn es nicht so kommt, definitiv verwenden können.
Also wenn das so
Also.
kommt, dann will ich aber nächstes Jahr absolut meinen Co-Trainerposten endlich haben.
Ja, definitiv. Also DFB-Pokal hast du gesagt, Finale mal mindestens.
Jetzt werden einem hier noch die Wörter im Mund verdreht.
Ja, ich hab's auch so gehört.
Meisterschaft hast du gesagt. Und Europa League, was sagst du da? Aber mindestens Viertelfinale, oder?
Ja, also Viertelfinale ist ganz klar drin.
Europa Viertelfinale. Alles klar, ist notiert. Ich brauche demnächst einen größeren Zettel. Ja, aber was denkt ihr, was gegen Gladbach drin ist? Also auch wenn es auswärts ist, ein Sieg, denke ich, sollte da schon drin sein. Die Mannschaft ist stark unterwegs, sie sind alle hochmotiviert. Ich denke.
Ich finde es schwer. Ich meine, Gladbach, die haben ja zu Hause auch schon 24 Punkte geholt diese Saison. Die sind nicht so schlecht zu Hause. Aber also, die haben jetzt auch irgendwie keinen Knacks bekommen, weil sie jetzt mal in Stuttgart verloren haben letztes Wochenende. Also, wenn wir uns wirklich gut anstellen, glaube ich, dass dann Sieg drin ist. Aber wenn ich das tippen müsste, würde ich, glaube ich, auf ein Unentschieden tippen. Wohlwissend aber, dass ein Sieg jetzt nicht unmöglich ist. Wenn die Mannschaft oder wenn die Eintracht wirklich zu der Form aus den vergangenen Spielen wiederfinden kann und das gleiche abliefert, was sie gegen Leverkusen gemacht hat, dann bin ich da relativ ohne Bedenken.
Entspannt. Okay.
Ja.
Alex,
Ja,
was meinst du?
jetzt nochmal ein Dreier nachzuschieben, das wäre natürlich genial. Also das wird, glaube ich, nochmal so richtig die Erfolgswelle nach oben pushen und die Stimmung in Frankfurt ins Unermessliche steigen lassen. Aber wir haben jetzt dreimal Nachgang gewonnen. Gladbach wird ein schwieriges Spiel. Gerade wie es der Sebastian gesagt hat, für die geht's nicht mehr um wirklich was. Die können guten Fußball spielen. Die haben ein paar starke Leute im Team. Einfach wird's natt. Wir haben genügend Selbstvertrauen, um eigentlich dagegen halten zu können. Und wir haben jetzt auch bewiesen, dass wir es können. Aber ein geschenkter Sieg ist es nicht. Unentschieden halte ich für wahrscheinlich. Aber wie gesagt, freuen würde ich mich natürlich
Ja.
mehr über den Sieg.
Obwohl wir natürlich jetzt Richtung Europa schielen, ja, dann ist es so, dass ein Sieg natürlich da schon exorbitant wichtig wäre, dadurch, dass Stuttgart gegen Berlin spielt und ich glaube Hamburg, die spielen gegen Bochum. Und da würde ich jetzt davon ausgehen, dass beide Mannschaften noch das Potenzial haben, da 3 Punkte mitzunehmen auswärts. Und ja, wenn wir da würden sie den Vorsprung dann doch wieder ein bisschen vergrößern. Und so könnten wir mit dem Sieg dranbleiben, beziehungsweise mit ein bisschen Glück dann vielleicht auch noch Stuttgart kassieren.
Mir wäre es vielleicht auch gar nicht so unrecht, wenn wir am Wochenende unentschieden spielen würden, gerade im Hinblick auf das Spiel, was danach kommt gegen Berlin. Für die geht es wirklich noch um was. Die haben in den letzten Wochen auch gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Und wenn wir jetzt 4 Spiele nach Gang gewinnen, dann habe ich ein bisschen die Bedenken, dass wenn dann der 18. zu uns kommt, ja, wir vielleicht mit ein doch bisschen zu großem Übermut rangehen. Und dann die Punkte gegen Berlin wieder herschenken. Von daher, wenn wir jetzt auch nur einen kleinen Dämpfer gegen Gladbach reinholen mit einem Unentschieden, hilft uns vielleicht das in Berlin noch mal richtig auf gegen Berlin noch mal richtig aufzutrumpfen.
Aber ich kann und will mir das nicht vorstellen, dass wir zu Hause gegen Berlin gewinnen. Ja, ich glaube das wirklich, das wird die Hölle des Spiels. Da wird so eine Stimmung sein. Ja, das wird sich keiner die Blöße geben wollen, gegen den ehemaligen Trainer als Aufbaugegner für einen wirklichen Abstiegskandidaten zu fungieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich das Spiel nicht gewinnen. Oder auch nicht deutlich gewinnen. Und selbst wenn es in der ersten Halbzeit irgendwie ein bisschen zerfahrisch wird, ja. Man wissen wir schon, wie das Spiel wird gegen Berlin, ja. Und die stellen sich mit 10 Mann hinten rein oder mit 11 Mann hinten rein oder irgendein Stürmer verhungert irgendwie halb im Mittelkreis, wie der Funkel halt dann so spielt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Eintracht das Spiel da nicht gewinnen kann.
Ja, doch, gerade gegen solche Mannschaften kann ich mir vorstellen. Wir kennen den Verein jetzt lang genug und gerade gegen die vermeintlich leichten Gegner oder gegen die Gegner, wo wir gesagt haben, von wegen da können wir nicht verlieren, da haben wir es uns immer extrem schwer getan. Also.
Ja, ich sage nicht, dass das ein leichter Gegner ist, ja, aber die, wenn, also wie die Hertha spielt, ist, die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die wie ein großes Offensivfeuerwerk jetzt sind. Die werden sich reinstellen, wenn auf Konter spielen, aber die sind natürlich dadurch auch anfällig und sie sind zum Punkten verdammt. Ja. Wenn sie bei uns nicht punkten oder wenn sie jetzt nicht auch da 3 Punkte mitnehmen, dann sind die fast unten durch. Ja. Dann rettet die nichts mehr. Das ist irgendwie am drittletzten Spieltag dann. Und da müssen die siegen, wenn die rauskommen. Und die müssen das Spiel machen.
Ja, natürlich, wenn man ein verwundetes Tier ist immer gefährlicher. Also für die geht es da definitiv um eine ganze Menge und die werden da kämpfen bis zum geht nicht mehr. Das ist, steht völlig außer Frage.
Mal ganz abgesehen davon, also mal, wenn man sich jetzt einfach mal auch das Gesetz der Serie betrachtet, hat irgendjemand eine Statistik zur Hand, wann wir das letzte Mal viermal nach Gang gewonnen haben?
Boah, ich
Ich
glaube
glaube,
schon
es ist
lange
schon,
her.
ja, ich habe mal irgendwas gelesen, ich meine, es wäre 10 Jahre her oder so, aber schon eine ganze Weile. Und wenn wir jetzt wirklich viermal hintereinander gewinnen würden, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir ein fünftes Mal gewinnen?
Ja, ich meine, wie wahrscheinlich war es denn am Saisonanfang, dass wir jetzt irgendwo auf dem achten Tabellenplatz stehen, wirklich in Schlagdistanz zum Europapokalplatz? Also, die Saison ist, glaube ich, alles andere als irgendwie planbar. Und also, ich lasse mich da echt überraschen. Also, das Spiel in Gladbach, da lasse ich mich überraschen, aber ich glaube, das Spiel gegen Hertha BSC, das wird extrem schwer, aber ich glaube nicht, dass wir das verlieren.
Ich glaube, das ist auch wieder so ein Spiel, wo es darauf ankommt, wirklich von der ersten Minute an hochkonzentriert
Ja.
reinzugehen. Das haben sie jetzt gegen Leverkusen ganz, ganz gut gemacht.
Ja.
Da haben sie wirklich die ersten 20 Minuten konzentriert gespielt, hinten nichts zugelassen. Ja gut, bis auf die eine Chance, die der Nikolov gehalten hat. Aber ansonsten ging da nicht allzu viel, dass du wirklich gesehen, dass sie konzentriert dabei sind. Und ich glaube, Berlin ist da jemand, der das auch gnadenlos ausnutzen würde, wenn wir da mit einer halbherzigen Einstellung aufs Spielfeld kommen würden und die ersten 10 Minuten mal abwarten würden, was Berlin macht. Ich glaube, dann kann es ganz schnell in die Hose gehen. Aber wenn wir mal für 20 Minuten wirklich gezeigt haben, wer der Herr im Haus ist, dann wird der Spielverlauf, glaube ich, deutlich einfacher für uns.
Ja, und wenn du es jetzt mal weiterspinnst, dann wenn du jetzt mal denkst an nächsten Spieltag, wenn sich da jetzt von den Abständen an den Punkten nichts ändert und es bleibt so, dann spielen wir gegen Berlin, während zeitgleich Stuttgart zu Hause gegen Leverkusen spielt. Ja. Die können sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, die müssen dann beide gewinnen. Und der HSV zu Hause, glaube ich, Mainz zu Gast. Auch ein schweres Los. Also da geht dann schon was, ja. Wirklich an dem 31. Spieltag. Da können wir dann wirklich uns vorne vorbeischieben an einen von den Top-Mannschaften. Und dann wirklich haben wir es selbst in der Hand an den letzten Spieltagen. Aber es ist Voraussetzung, dass du jetzt wirklich dann auch durchmarschierst. Er darf dir keinen großen Patzer mehr leisten.
Ja, definitiv nicht. Also, wir halten fest gegen Gladbach ein Unentschieden, obwohl wir mal in unserer Liste hier gesagt haben, dass wir 3 Punkte holen und Alex sagt, dass wir nächstes Jahr Meister werden. Und gegen die Hertha rechnen wir mit einem klaren Sieg. Das können wir eigentlich gar nicht, oder sollten wir gar nicht verlieren.
Ja, definitiv.
So, bevor Alex jetzt wieder zur Besinnung kommt und noch was sagt, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Aktuelles aus der Mannschaft und Europa League, Europa Pokal. Wir hatten ja letzte Woche schon mal so ein bisschen über das Thema diskutiert, inwieweit es für die Mannschaft gut ist, wenn wir nächstes Jahr auch international spielen, weil es ja schon irgendwo eine relativ hohe Belastung ist durch das Mehrpensum und ob das dann nachher nicht in so einer Eintagesfliege endet und wir dann relativ früh aus Europa wieder uns verabschieden und dann Probleme haben, uns in der Liga irgendwie vernünftig zu halten. Wie seht ihr das Thema momentan? Also ich bin
Also
da etwas
ich hatte das am
unschlüssig.
letzten Spieltag schon mal mit einem im Blog durchdiskutiert. Ich sehe das ein bisschen anders, weil dieser Einbruch erfolgt eigentlich immer wirklich am Ende der Saison, so wie man das jetzt beim HSV dann sieht. Ja. Die spielen nicht mehr so offensiv, die spielen nicht mehr so schön, die gehen wirklich nach jedem Spiel oder müssen jedem Spiel ans Limit gehen, dass sie ihre Leistung abrufen können und die sind jetzt wirklich angeschlagen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Alex vielleicht nicht recht behält und wir nicht ins Viertelfinale kommen im Europapokal, sofern das so sein wäre. Und wenn wir da irgendwie eine Vorrunde überstehen, ja, oder 4, 5, 6 Spiele machen, dann ist es alles okay. Das bringt Geld in die Kasse und dafür sollte es auch genutzt werden. Ich glaube, das ist keine so vermessen zu sagen, dass wir irgendeine Chance haben, in irgendeinem europäischen Wettbewerb irgendwas zu reißen. Aber wenn es Geld in die Kasse reinbringt und man sich dadurch verstärken kann, dann finde ich das eine gute Sache. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft so weit kommt im Wettbewerb, im europäischen Wettbewerb, dass sie da wirklich in die Kräfte lassen muss. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ist halt auch wieder situationsbedingt. Also ich meine, beim HSV wäre mit Sicherheit auch einiges anders gelaufen. Die sind extrem verletzungsgeschwächt dieses Jahr. Vom Kader her sind die eigentlich dazu aufgestellt oder sind so aufgestellt, dass sie alle Wettbewerbe gut durchspielen können. Und ich glaube, dann wäre auch der große Einbruch nicht gekommen. Aber die hatten halt echt die Scheiße am Spiel.
Ja, hatten sie.
Und da sind wir ja auch ein Kandidat für. Von daher, es ist halt immer situationsabhängig, wenn alles gut läuft. Amanatidis kommt jetzt eventuell zurück, wenn der nächstes Jahr wieder dabei ist, wir vielleicht noch ein oder zwei Verstärkungen dazu bekommen und sich dann keiner langfristig verletzt, dann haben wir, glaube ich, auch einen relativ gut aufgestellten Kader, um so eine Belastung über ein paar Wochen mal durchzustehen. Ja. Aber wenn dann natürlich wieder Ausfälle kommen, ich meine, für den Teufel, der dann die Wand malen und wieder 2, 3 Stürmer ausfallen, es auf anderen Positionen wieder eng wird, dann kannst du natürlich direkt einen Haken dran machen und dann wird auch die Saison in der Liga richtig scheiße laufen.
Das mit dem Scheißhandschuh, das war jetzt aber doch schon ein bisschen was, womit wir auch das Schwein füttern können, oder?
Was Scheiße am Schuh? Da kannst du mich jetzt belangen wegen Schimpfwörtern am frühen Abend.
War das nicht mal ein Zitat von dem Fußballer? Ich werde es mal gerade recherchieren hier.
Genau, wenn du was gefunden hast, sag Bescheid. Ja, das Thema Geld in den Kassen ist ja das eine und dann ist natürlich die Frage, wie sich die Mannschaft dahingehend verstärkt oder wie generell die Personalpolitik aussieht. Stand ja jetzt in der, was war's, Frankfurter Rundschau gestern, vorgestern drin, wie so ein bisschen die Personalpolitik von unserem Trainer aussieht. Heller und Sumo sollen einen neuen Vertrag bekommen, einen verlängerten Vertrag bekommen. Bei Sumo stand, glaube ich, keine Laufzeit drin, Heller ein Jahr. Dafür sollen gehen Petkovic, brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber zu diskutieren, Toski und auch die ausgeliehenen Spieler Krück, der aktuell bei Osnabrück spielt, Harpe Belaid, der bei Bologna spielt und Steinhöfer, der bei Kaiserslautern spielt. Ich würde aktuell fast mit keinem oder über keinen diskutieren wollen, außer Steinhöfer. Da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das so gut wäre, wenn er nicht doch wieder zurückkommen würde.
Also für ihn ist es definitiv besser. Ich meine, er hat bei uns nicht wirklich die großartige Chance, sich einen Stammplatz zu ergattern. Auf der Position gibt's viele, die sich gerade in den letzten Monaten hervorgetan haben. Bei Kaiserslautern ist er Stammspieler, hat die Möglichkeit, mit denen aufzusteigen, wenn die nächstes Jahr wieder in der ersten Liga spielen. Also ich glaube, da macht er für sich persönlich einen ganz guten Schritt, wenn er bei denen bleibt. Die Chancen, zurück zu uns zu kommen und sich bei uns nochmal durchzusetzen. Wenn er mit dem Bankplatz einverstanden ist, dann soll er kommen. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, Fehlentscheidung, wenn man behalten, aber ich glaube, für ihn persönlich ist es besser, wenn er da bleibt, wo er ist.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er zurückkommen will, beziehungsweise dass man auch wirklich ihn zurückholen möchte. Ja, Kaiserslautern hat er wirklich eine gute Position. Die spielen nächste, die steigen auf. Und also es gibt auch keine Notwendigkeit, ihn zurückzuholen. Nicht wirklich. Das Zitat, Alex, war übrigens von Andreas Brehme, der sagte, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Und das heißt? Kommt Geld in die Wutz. Sehr schön. Und wieder was verbucht. Vielleicht kurz zur Zwischeninfo, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe, kam durch den Twitter gerade eben reingeflogen, dass Manchester United 2-0 gegen die Bayern führt.
Ich hab's hier live vor mir auf dem Fernseher. Ich muss gerade zweimal hingucken.
Verrat nicht zu viel, ich will mir die Tore nachher noch anschauen.
Ich hab's auch gar nicht gesehen, ich habe nur gerade eben das Ergebnis oben gesehen.
Okay. Was haben wir noch? Kayo steht mal wieder zum Tor des Spieltages zur Wahl bei bundesliga.de.
Die können wir das wohl auch machen, oder? Also
Mit
alles andere.
74% auf Platz 1,
Ja.
gefolgt von Mike Franz mit 11%. Also ich glaube, das Thema ist durch.
Ja, sehr guter
Wer trotzdem
Gesellschaft.
mal irgendwie einen Moment Zeit hat, bundesliga.de ansurfen, Tor des Spieltags, einmal klicken, tut gut. Was haben wir noch? Nach wie vor läuft immer noch die Aktion Wir tragen den Adler im Herzen. Es können bis zum 15.04. meine ich noch die Trikots vom Spiel gegen Bochum ersteigert werden. Den Link hatten wir ja letzte Woche schon mal im Blog, wenn wir auch diese Woche wieder reinnehmen. Wer sich daran beteiligen möchte, sollte das, denke ich, tun. Ich hatte mir mal die Preise mal angeguckt. Das ist so, fing die Woche irgendwie so bei 75 € für das Trikot von Petkovic an und ging dann bis 500 € für Trikots von Nikolov, Kayo etc. So in der Richtung. Also das sind die Preisspannen, in denen wir uns bewegen. Ist für einen guten Zweck. Wenn einer ein paar Euro übrig hat, ist das, glaube ich, richtig gut angelegtes Geld.
Also das Kajo-Trikot ist momentan bei 500 €. Und wozu sagen, und ich muss natürlich sagen, das Trikot von Alex Meyer bei 550 €. Aber das überrascht natürlich hier keinen im Blog.
Das wird sich sicherlich noch ändern, die Tage. Bis zum 15. ist noch ein bisschen Zeit.
Na dann.
Ja, wir haben noch zwei Fanmeinungen, einmal von der Petra Alexa und einmal vom Schreihals. Hören wir uns die vielleicht doch gerade noch an. Ich würde sie direkt beide hintereinander spielen und dann können wir kurz nochmal, glaube ich, drüber diskutieren. Das Spiel gegen Leverkusen am Wochenende war ja dann doch irgendwie sehr, ja, wie soll man sagen, siegesreich. Hast du es gesehen?
Ja, ich war live im Stadion.
Und wie war so die Stimmung im Stadion? Ich konnte
Ja, war
leider.
sehr, sehr gute Stimmung, sehr munteres Spiel vor allem, fand ich. Weil, ja, vorher die Spiele gegen Bayern und gegen Bochum habe ich jetzt nicht im Stadion verfolgt, aber jetzt das Spiel war ja schon sehr ausgeglichen von beiden Mannschaften. Also, Eintracht hat sehr viel gekämpft, Leverkusen hat halt schon immer wieder seine spielerischen Qualitäten mal aufblitzen lassen. Aber ja, letztendlich wäre wahrscheinlich jeder irgendwie verdient Sieger gewesen. Aber am Schluss war es halt die Eintracht.
Was
Und
ja
halt
auch
eben.
gut so ist.
Ja, genau.
Gab es irgendeine Choreo diesmal im Stadion?
Es gab eine, ja. Ich habe im Oberrang gehockt, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesehen hat. Ich weiß, dass sie sehr viele wieder diese schwarzen roten Fähnchen geschwenkt haben. Die habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, ob sie was hochgezogen haben. Ich meine an noch ein Spruchband. Ja, ich glaube, ein Spruchband haben sie runtergehängt. Aber ich weiß nicht, was drauf gestanden hat.
Okay. Wie war so die Stimmung im Gästeblock drüben?
Vorm Spiel waren sie ziemlich laut und am Ende dann ziemlich kleinlaut. Ja, auch in dem, also als Leverkusen dann geführt hat, klar war es wieder gut, aber so viel habe ich nicht mitbekommen von drüben. Also die sind ziemlich untergegangen gegenüber der Eintracht.
Gab es im Vorfeld irgendwelche Schwierigkeiten, was die Anreise oder irgendwas anging? Ich hatte nur mitbekommen, dass die Alex was getwittert hatte, dass der RMV freundlicherweise irgendwie Bahn- oder Gleisarbeiten zu dem Zeitpunkt gemacht hat.
Also ich habe nichts mit von mitbekommen. Ich bin halt über Isenburg halt rübergelaufen durch den Wald.
Okay.
Was von der anderen Seite aus war, weiß ich nicht. Ob es irgendwie Stress gab.
Ja, jetzt stehen wir mit 44 Punkten da. 46 war Saisonziel. Da fehlt nicht mehr viel. Wir haben noch 5 Spiele. Sollte ja eigentlich machbar sein.
Ja, denke ich schon. Also ich denke, 2 Punkte kriegen sie schon irgendwie aus irgendwelchen Spielen raus.
Wenn wir Glück
Das
haben,
wäre
ja sogar
Hoffnung
dann
durch mehr.
jetzt am Wochenende schon gegen Gladbach. Ja, Gladbach sollte ja eigentlich auch ein machbarer Gegner für uns sein.
Ja, sollte schon, sollte schon. In der Hinrunde sind sie an Gladbach doch wieder gescheitert. Das war ja noch ein, ja, das war ja damals, als sie so in dieses Loch in 5 Strichen reingefallen sind. Aber die Eintracht erscheint mir derzeit so gestärkt, kann Chris und Schwegler ausgleichen. Und das, also man hat es nicht gemerkt im Spiel, fand ich. Na gut, Kießling ist dann halt zweimal durchgekommen, aber ansonsten ich fand es jetzt nicht irgendwie, dass man das gemerkt hätte. Und das ist schon beachtlich gegenüber der letzten Saison. Ich glaube, da wäre es schon, hätte man schon gemerkt, dass zwei Führungsspieler fehlen.
Ja, wenn man das so sieht, in der Hinrunde sind wir ja gegen einige gescheitert, auch gegen Leverkusen sind wir da ja sang- und klanglos untergegangen und jetzt haben wir das Spiel dann noch gedreht und gewonnen. Also von daher, wenn man das mal so sieht, ist eigentlich im Prinzip fast alles möglich für uns.
Ja, genau. Mhm.
In der Presse stand, Groß-Europa ist das neue Ziel. Wir hatten uns ja letzte Woche da schon mal kurz drüber unterhalten, als wir uns beim Training getroffen haben. Hältst du es für machbar? Und ich mal, wenn man jetzt mal betrachtet, wie die Mannschaft jetzt sich verhält, oder wie sie spielt, wie du schon sagtest, Spielerausfälle kompensieren kann, meinst du, wir haben auch in Europa dann Chancen, da nicht vielleicht gleich in der ersten Runde rauszufliegen, sondern schon noch ein bisschen weiterzukommen?
Denke ich schon, ja. Denke ich schon. Also, ja. Eintracht kann es kompensieren. Vielleicht, ich weiß nicht, es gibt ja auch ein bisschen mehr Geld dann, wenn man die Euroleague erreicht. Vielleicht kann man ja noch ein, zwei Spielerchen kaufen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, vom Finanziellen her, aber doch, das glaube ich schon. Ich meine, der eine Punkt, das ist auch nicht mehr so viel, wobei ich glaube, eher Stuttgart, glaube ich, als Konkurrenten ansehe als den HSV, weil der HSV doch derzeit ähnlich wie Leverkusen ziemlich herumkrebst. Aber also, ich denke, der sechste Platz wäre durchaus zum Greifen nahe eben, ja.
So, das war Petra Alexa und dann haben wir nochmal ein Audio-Feedback von dem Schreihals bei Twitter.
Ja, hallo, hier ist der Schreihals. Da das Ganze heute mit der Teilnahme nicht ganz funktioniert hat, gebe ich halt jetzt über Audiokommentar nochmal meinen Senf dazu bei. Also, gibt es ja zum einen mal das Thema Europa-Liga oder Euroleague. Ich denke eigentlich, dass die Eintracht doch noch immer ganz gute Chancen hat, einen Platz zu ergattern, zumal es ja wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Platz gibt, dadurch, dass Werder und Bayern ja im Pokalfinale sind und die Bayern ja höchstwahrscheinlich nächste Saison Champions League spielen. Deswegen halte ich die Wahrscheinlichkeit und die aktuellen Punktelage die Wahrscheinlichkeit gar nicht so schlecht, dass die Eintracht europäisch spielen kann. Macht es Sinn? Ja, da kann man ja zweigeteilt sein. Zum einen ist es ja so, dass ein Euroleague-Platz sponsorentechnisch sehr interessant wäre. Also die Eintracht könnte dadurch durchaus noch Sponsoren bekommen, die sie sonst nicht bekommen würde. Weil natürlich als Werbeplattform das doch genial wäre für die Sponsoren, wenn da die Eintracht international dabei wäre. Des Weiteren sehe ich das ja so als mit ein bisschen Abstand so, dass nach 2-3 gewonnenen Spielen ja bei der Eintracht jeder irgendwie oder viele Fans dann gleich in Ekstase geraten und gleich von dem Champions League Sieg reden. Deswegen, das Umfeld muss einfach gebremst werden bei der Eintracht. Und das sehe ich halt schon, das sehe ich halt nicht so einfach. Des Weiteren ist es sinnvoll für die Eintracht, für die Entwicklung der Mannschaft, nächstes Jahr international zu spielen oder fällt die Eintracht das Team dann in ein Tief? Das ist eine gute Frage. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich ja von vor der Saison nie geglaubt hätte, dass die Eintracht so gut stehen würde. Jetzt, wo sie dastehen, wo sie im Moment sind, hätte ich nie für möglich gehalten. Und als die Verpflichtung Skibbe bekannt war, hatte ich gesagt, da ein Name, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber Für mich hat er halt so ein bisschen so einen, ja, ich will nicht sagen, negativen Touch, aber mit immer großen Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind. Und er hat mich wirklich eines Besseren belehrt. Also, da wurde doch die Eintracht ist jetzt Gefilde, wo ich es echt nicht geglaubt hätte. Und das mit dem Team. Und ich finde allerdings auch es richtig, dass er immer mal Druck macht gegenüber Bruchhagen, neue Spieler zu verpflichten und den Kader zu verstärken, weil man muss sich sicherlich langsam nach oben tasten in die Tabellenränge, allerdings darf man halt auch nicht auf der Stelle stehen bleiben. Ruckzuck ist man nach hinten durchgereicht worden, wenn man sich nicht verstärkt rechtzeitig. Man hat das ja bei Hertha jetzt gesehen, wo da wurde nicht am Anfang der Saison so verstärkt und jetzt sind sie da, wo sie sind, hinten. Ja, das sollte es jetzt auch mal für den Moment gewesen sein, weil ich bin jetzt auch schon hier bei 4 Minuten, deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß und man hört sich. Tschö.
Ja, Europa, sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig, ist durchaus ein machbares Ziel und wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht für den Verein.
Nö. Also ich glaube, das ist einfach ein finanzielles Thema. Ja. Wir haben ja schon eben gesagt, dass keiner hier von uns glaubt, dass wir wirklich da groß was reißen können. Aber es ist zum einen wirklich die Gelder, die man da in dem Wettbewerb dann generieren kann. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist mit der Platzierung, je weiter du vorne bist, desto mehr kriegst du natürlich auch von den TV-Einnahmen ab. Ja, das ist immer das, was der Bruchhagen ja auch propagiert. Und das würde uns auch nochmal zusätzlich helfen. Also je weiter wir vorne sind, desto besser ist es. Und wenn es so weit vorne ist, dass es natürlich auch noch für die Euroleague langt, dann wäre das natürlich schon ein Traum.
Genau, wobei wir ja, wie wir gerade eben gehört haben, nach 2 Siegen dann immer gleich von der Champions League träumen oder von der Meisterschaft. Oder wie war das, Alex?
Ja, aber da holt uns der Bruchhagen ja auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich habe jetzt ein Interview in der Bild gelesen. Da war ich schon wieder ganz schockiert, was er da schon wieder für Statements von sich gegeben hat. Ich dachte eigentlich, dass ihn die Euphoriewelle jetzt auch so ein bisschen mitgerissen hat. Und ja, da waren dann so Aussagen zu lesen wie, ich hoffe, die Frankfurter glauben mir endlich, dass der Eintracht der Tabellenplatz der Nummer 11. ist.
Naja.
Da zerreißt es natürlich alle Träume.
Aber ich meine, er hat ja selbst schon mal irgendwie letzte Woche, glaube ich, nach der Pressekonferenz oder vorletzte Woche, er ist ja trotzdem so ein bisschen mal rausgerutscht, dass sie sich das schon vorstellen können und dass sie natürlich auch jetzt, wenn sich diese kleine Chance, jetzt auf kleine Chance relativiert, wenn sich die ergibt, dass man die natürlich nutzen wolle. Aber er hat das immer propagiert, auch dass da alles zementiert ist in der Liga, ja, und da hat er wahrscheinlich auch recht und Wolfsburg hat vielleicht auch einen Hänger und vielleicht war das aber auch wie so eine Art One-Hit-Wonder letzte Saison, dass die dann mal oben waren, obwohl es am Geld jetzt wohl auch nicht mangeln dürfte. Aber was ich mir immer so denke, wenn man sich die Tabelle so momentan anguckt, ja, wenn man dieses Spiel zu Hause gegen Köln, wo wir wirklich grottig schlecht gespielt haben, was eine der unnötigsten Niederlagen waren, die wir diese Saison gehabt haben. Ja. Wenn man sich da vorstellt, dass man wirklich nur halbwegs so gut gespielt hätte wie gegen die Bayern oder gegen Leverkusen oder auch gegen Bochum und wir hätten das Spiel gewonnen, dann würden wir jetzt mit 47 Punkten da oben stehen, mit 47 Punkten da oben stehen, wo der HSV jetzt steht, auf dem 6. Platz. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen. Ja. Wir stehen relativ gut da in der Tabelle, wir haben vielleicht auch ein bisschen mal Glück gehabt, wo wir das in der letzten Saison oder in den letzten Spielen vielleicht weniger Glück gehabt hätten, auch mit den letzten, mit den Last-Minute-Toren gegen die Bayern. Aber nichtsdestotrotz ist der Platz, wo wir stehen, mehr als berechtigt.
Ja, das kann ich auch so direkt unterschreiben. Also wir stehen da schon nicht als Eintagsfliege oder Glücksgriff. Den haben wir uns hart erarbeitet und auch verdient.
Ja.
Er hatte gesagt, dass der durchschnittliche der Platz der Eintracht in der Bundesliga Platz 11 ist, hat aber auch geschrieben oder gesagt, und dass es mir und meinen Mitarbeitern dennoch gelingt, mit Eintracht wieder im internationalen Fußball zu spielen. Also er schließt das nicht vollständig aus, sondern er sagt ja auch, dass er da wieder hin will.
Ich meine, das sollte auch das Ziel sein. Ja. Auch der Patrick Ochs hat es jetzt ja in dem Interview gesagt, dass es auf Dauer im Mittelfeld einfach keinen Spaß macht. Und ich meine, alle sind sich wohl bewusst, was der Bruchhagen geleistet hat, was auch der Funke geleistet hat und dass diese ganze Konsolidierung und die Aufbauarbeit der letzten 5, 6 Jahre dass sie notwendig war und genau richtig war und dass das auch kleine Schritte immer besser sind als die großen Schritte. Man sieht ja auch an anderen Vereinen, die wirklich viele Schulden haben, wie sie damit kämpfen, das abzubauen. Und du kannst den Erfolg einfach so nicht kaufen, indem du dich einfach verschuldest. Und deswegen war der Weg, glaube ich, schon der richtige. Aber du musst auch, wenn du an dem Punkt bist, wo wir jetzt sind, musst du auch dann den nächsten Schritt einfach machen. Ja? Und der heißt, dass man wirklich auch Anschluss findet an die Top-Plätze. Und da mal am europäischen Geschäft schnuppert, so wie wir das jetzt machen.
Ja. Ja, gehen wir, glaube ich, zum nächsten Thema. Wir sind schon bei 50 Minuten, machen wir nicht zu lang. Die Woche reingeflogen kam eine weitere iPhone-App. Ich weiß nicht, ob ihr euch so anschauen konntet. Das ist irgendwie eine Fan-App. Ich habe jetzt keinen allzu großen Unterschied erkennen können zu der offiziellen App.
Also ich kenne sie nicht. Ich hatte auch mal die offizielle App, fand die aber jetzt relativ schlecht, ehrlich gesagt. Weil sie eigentlich auch nichts anderes macht, als die Kicker-iPhone-Seite, nämlich Termine anzeigen oder den Kader anzeigen konntest du machen. Das kannst du alles auch über die Apps, mit denen man die ganzen Bundesliga-Vereine und Bundesliga-Spieltage sich angucken kann, sowas wie Dauerkarte oder sowas, da gibt es ja zahlreiche.
Ja.
Also wenn das mal einer hört von Eintracht, ich würde mir eine App wünschen, wo man zum Beispiel auch mal sich mit seinem User-Account einloggen kann auf der Internetseite und mal seine Nachrichten abrufen kann oder wo man auch mal im Forum mal ein bisschen vernünftiges angezeigt bekommt und da vielleicht was schreiben könnte. Das wäre mal vernünftig, sowas.
Das, ja.
Also nur die, um Ergebnisse zu gucken oder Tabellenstände abzurufen, da brauche ich die App nicht. Das war ja noch nicht so prickelnd.
Hier gibt es irgendwie ein Forum in dieser Fan-App, das ist aber irgendwie so ein eigenes oder was auch immer. Das scheint nicht kein Zugriff auf das offizielle Forum zu sein. Muss man sich bei irgendeinem fanfootball.com irgendwie anmelden. Also ich finde sie jetzt hier auch nicht so den Bringer. Was du bei der offiziellen App noch machen kannst, ist, dass du noch einen Tipp abgeben kannst, immer für den jeweiligen Spieltag, wo es dann so eine Punktestatistik gibt, die sich mir aber auch noch nicht erschlossen hat, für was man da wie viele Punkte bekommt.
Und es gibt ja auch ein Tippspiel auf der Eintracht-Seite und ich vermute, dass das mal nicht damit gelingt ist, weil da loggt man sich noch mit seinem User-Account ein. Und das finde ich gut, wenn du den Tipp dann wirklich, wenn du die Sachen, die ganzen interaktiven Sachen, die es auf der Eintracht-Seite gibt, wenn du die in eine iPhone-App packen würdest, da würdest du auch noch dann irgendwie 1,99 für zahlen oder was auch immer.
Das wäre ja, genau. Das ist einfach irgendwie so eine Standard-Fußballverein-App, weil andere Vereine haben ziemlich ähnlich gestaltete Apps und da ist der Vertriebler von dem Programm einfach von Club zu Club getingelt und die Eintracht hat einfach zugeschlagen. Also das hört sich wirklich gerade so an wie hier, wir haben hier was, ah ja, dann machen wir es halt mit. Also ich glaube nicht, dass da jemand von der Eintracht gesessen hat und irgendwie sich ein Konzept überlegt hat, was interessant sein könnte, weil dann wären mit Sicherheit genauso Sachen gekommen wie, hey, ja, wir haben noch ein Tippspiel, lass uns das noch mit reinnehmen. Also das ist mit Sicherheit irgendwas dazu gekauft, ist zweimal die Logos ausgetauscht, ersetzt Eintracht Frankfurt an alle Stellen, wo jetzt Verein X steht. Und fertig ist der Case.
Ja, so sah es auch aus.
Ja, da bin ich auch eurer Meinung. Was ich allerdings bei der offiziellen App sehr praktisch finde, das durfte ich ja jetzt das ein oder andere Mal testen, wo ich an den Wochenenden unterwegs war, finde ich, dass Tore und Karten und das dann per Push-Notification direkt durchgeroutet werden. Und das macht dann sehr viel Spaß, wenn man dann live die Tore per wunderschönem Jubel mitgeteilt bekommt. Also das finde ich sehr angenehm.
Du weißt ja, René, dass du das auch live gucken kannst auf deinem iPhone unter bestimmten Voraussetzungen bei bestimmten Anbietern.
Unter bestimmten Voraussetzungen bei bestimmten Anbietern gegen eine Bezahlung einer bestimmten Summe monatlich. Jawohl.
Genau. Das soll man nicht verschweigen.
Ja, dann sind wir auch, glaube ich, so ziemlich wieder am Ende der Geschichte. Wie immer nochmal so der Aufruf, Bewertungen, Kommentare sind gerne gesehen, auch gerne Bewertungen bei iTunes. Wir waren da ja zwischenzeitlich mal ein bisschen in der Statistik nach oben geklettert, waren mal im Bereich Profisport auf Platz 19, dann waren wir wieder auf Platz 25. Als ich das letzte Mal reingeguckt habe, waren wir auf Platz 15, was ich sehr positiv fand und haben es doch tatsächlich geschafft, den Podcast von Dortmund aus dieser Top 25-Liste irgendwie rauszuschießen.
Zu Recht. Vollkommen zu Recht.
Aber weiter nach oben ist natürlich auch immer schön. Also gerne da mal Sternchen klicken, eine Bewertung reinschreiben und ich glaube, normale Klicks auf den Podcast zählen auch irgendwie da so ein bisschen rein, was diese Bewertung angeht. Also da ist alles willkommen, was uns auch da in der Tabelle auf internationale Plätze bringt. Ja, ansonsten Audio-Feedback auch gerne gesehen, gerne gehört. Wenn ihr da uns was zuschicken wollt per E-Mail, bei Audio Bu ein Bu einstellen mit Eintracht oder Eintracht Podcast in einem Wort als Tag drunter schreiben, dann fällt das bei mir hier raus, dann schiebe ich das mit rein oder auch gerne mal irgendwie so live per Skype Audio Feedback einsammeln, auch alles gerne willkommen. Ja, fallen euch noch Themen ein?
Ich glaube, wir sind durch.
Dann würde ich sagen, pfeifen wir für heute hier ab. Wir wünschen noch eine schöne Restwoche, wünschen ein schönes Spiel gegen Gladbach am Freitag. Vielleicht mag uns danach ja einer, der auswärts mit dabei war, ein bisschen Feedback geben und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann.